Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute ist bei mir zu Gast Nora Dietrich. Sie ist Expertin für mentale Gesundheit, Gründerin und Co-CEO von Between People, Psychotherapeutin, Kolumnistin und Speakerin. Außerdem erscheint ihr erstes Buch namens Mental Health at Work, wie wir unsere Arbeit machen und dabei gesund bleiben. Und ihr wisst, ich liebe dieses Thema persönlich, deswegen tauchen wir natürlich heute auch tiefer in das Thema mentale Gesundheit ein, speziell jetzt auch am Arbeitsplatz und geben einen ersten Einblick in Noras Buch. Viel Spaß beim Hören. Moving the chains, creating the new,
together we are building unity. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira Marie Krämer.
Liebe Nora, herzlich willkommen hier in Berlin im Podcaststudio bei Funke. Erste Frage auch an dich. Womit hast du dein erstes Geld verdient?
Oh, ich glaube ganz klassisch als Babysitterin mit 13. Und ich glaube, ich habe geschlagene 3 Euro die Stunde verdient und hatte Verantwortung für 2 kleine Kinder. Heute denke ich mit selbst Kleinkind. Ja, ist schon Respekt, aber das war tatsächlich der naive Start in die Arbeitswelt.
Krass, ja. Also viele haben Baby gesittet früher. Ich habe es nie gemacht, aber ich wurde Baby gesittet und habe im Nachgang ganz, ganz viel Respekt vor diesen Menschen, die das gemacht haben, weil das schon, glaube ich, sehr anstrengend ist. Ich hatte eben in der Bahn von Hamburg nach Berlin auch wieder Eltern mit ihrem Kind da und du siehst ja auch die ganzen Leute, die dann im Waggon sind, so alle direkt schon genervt, nur weil sie ein Kind sehen. Ja, tut mir immer voll leid für die Eltern, ehrlich gesagt.
Ja, Deutschland ist da manchmal schwierig an der Stelle auf jeden Fall, ja.
Behind the Bio. Du beschreibst dich selbst als pathologisch neugierig. Wie sieht das konkret in deinem Alltag aus?
Also ich glaube, es gibt so die kleinen Facetten und die großen Facetten. Ich glaube, bei den großen Facetten ist es so, dass immer dann, wenn meine Karriere sich stabilisiert, also ich an so einem Punkt bin, wo es läuft, wo alles gut ist, ich das Gefühl habe, ich muss alles niedermetzeln und von vorne anfangen. Das war zum Beispiel so, als ich 2018 mit meiner Approbation als Psychotherapeutin fertig war, nach geschlagenen 10 Jahren Ausbildung, dass ich dachte, warte mal, will ich wirklich jeden Tag 8 Stunden in diesem kleinen Zimmer auf diesem gleichen Stuhl sitzen oder gibt es nicht noch andere Anteile in mir, die irgendwie Luft brauchen und sich ausprobieren wollen, sodass ich dann diesen Weg rausgemacht habe und die Therapie ein kleinerer Anteil meines Lebens wurde. Das heißt, das hat viele schockiert in dem Moment, aber das war tatsächlich die Neugierde, die lauter war als der Wunsch, mich jetzt so zu setteln. Und das erlebe ich so, glaube ich, alle 5 bis 7 Jahre. Das ist so ein Moment,
das ist
gibt,
ja so
wo
ein
ich,
Klassiker, ne? Alle 7 Jahre quasi erfindet man sich ja auch neu, sagt man ja.
Genau. Und ich glaube, ich bin auf jeden Fall am Ende des Lebens jemand, der vielleicht 3 bis 4 Karrieren hatte und nicht nur eine. Aber das mag ich irgendwie auch. Nicht ganz so zu wissen, wer ich bin, wenn ich groß bin. Ich glaube, das ist so eine Facette. Und im kleinen Alltag ist es tatsächlich so, ich meine, du schreibst ja auch auf LinkedIn. Das heißt, wir sind ja auch fast liebevoll gezwungen, uns mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Und das war tatsächlich damals mein Weg zu LinkedIn war, dass ich sowieso jeden Tag lese und recherchiere und vor allen Dingen in der Welt von Psychologie extrem unersättlich bin. Also einfach immer und immer mehr Geschichten und Forschung lesen kann und dachte, okay, was mache ich damit? Ich schreibe es einfach zusammen für mich. Und dann habe ich angefangen, das zu teilen. Und das hat sich dann natürlich manifestiert in dem Beruf, den ich heute mache, wo es ganz viel um Schreiben geht, um Wissen weitergeben, um Awareness schaffen. Und dadurch bin ich extrem neugierig. Und ich glaube, so im Privaten sind es vor allen Dingen Freunde, die sehr unterschiedlich sind. Also ich habe wirklich Freunde, die so ganz klassische Karrieren haben, heute schon seit 13 Jahren in der gleichen Organisation sind, also wirklich seitdem sie 18 sind. Und aber auch Menschen, die einfach kreativ sind, SchauspielerInnen sind, ganz andere Dinge machen, 0 Gradlinigkeit im Leben haben. Und alles davon liebe ich, dabei zu sein.
Richtig schön, das zeigt ja, also ich kenne ja quasi jetzt die Nora, die Version, die LinkedIn-zeitliche Nora. Ich habe dich ja vorher nicht gekannt, aber du hast ja so ein paar Einblicke immer schon mal geteilt, wenn wir uns gesehen haben, letztens auch erst. Und dann war ich schon so, wow, was alles schon deine Karriere hergegeben hat und wie sie sich jetzt geformt hat. Also ähnlich wie bei mir ja auch. Ich komme eigentlich aus dem Event und bin jetzt ganz woanders gelandet. Und das ist ja auch das Schöne. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir hat LinkedIn sehr, sehr viel dafür getan. Die Connections, die daraus entstehen, wie man sich aber auch selber nochmal kennenlernt, wie man sich mit Themen auseinandersetzt und weiterbildet, welche Bubble man dann auch erschließt. Und den Job hätte ich damals gar nicht mehr vorstellen können. Ist es bei dir ähnlich?
Ja, total. Und wir haben ja, glaube ich, letztens beim Spazierengehen drüber gesprochen, was würden wir denn machen, wenn wir uns wenn wir uns jetzt bewerben müssten und ich wüsste nicht mal, wie der Job heißt. Also keine Ahnung, ich habe so viele Hüte auf, dass Unternehmerin sein fast das Einzige ist, wo ich das irgendwie zusammenbringen kann und diese Freiheit habe, auch Themen zu verändern, ne, oder andere Medien zu finden, wie jetzt das Buch zum Beispiel. Und diese Freiheit brauche ich tatsächlich auch. Aber ja, falls eine Zuhörerin eine Idee hat, wie der Job heißt, dann gerne. Für gerne, den Fall, dass ich doch nochmal in die Organisation will. Aber diese Freiheit genieße ich sehr. Und wie du sagst, manchmal habe ich gar keinen strategischen Plan, was jetzt nächstes kommt, sondern jemand kommt und hat eine Idee für mich und ich denke so, ja, warum eigentlich nicht? Und dann auf einmal entsteht daraus wieder ein Karriereweg, den ich so hätte gar nicht denken können.
Wie ist das denn? Du erzählst ja, du hast ganz viele Hüte auf und ein Teil davon ist ja zum Beispiel, du hast gegründet mit deinem Partner zusammen, du schreibst jetzt das Buch, du bist bei LinkedIn aktiv und da gibt's ja noch ganz viel mehr. Wie schaffst du es, dich denn ab und zu mal ein bisschen zu erden, wenn das Leben mal wieder sehr hektisch wird oder die ganzen Hüte ausbalanciert werden müssen?
Also dadurch, dass ich ja Mama bin jetzt seit 2,5 Jahren, hat sich natürlich mein Alltag sowieso deutlich mehr strukturiert oder ich musste anfangen, deutlich härter im Grenzen setzen zu sein, als ich intuitiv vielleicht eigentlich bin. Und ich glaube, was für mich ganz wichtig ist, ist, dass Familienzeit ist so ein bisschen sacred Zeit. Also ich arbeite eigentlich nie länger als 15 Uhr, außer ich reise für den Job, was ich aber auch limitiere aufgrund meines Sohnes. Und das ist total schön, weil das automatisch so einen Rollenswitch braucht. Also wenn um 15 Uhr der Stift fällt und ich zur Kita rausche und dann da ankomme, dass ich häufig noch so im Arbeitsmodus bin, ne, und dann so mit hoher Effizienz zur Schaukel will, weil er gesagt hat, er will zur Schaukel und noch gar nicht so in diesem Modus bin, hey, es gibt kein Ziel jetzt, sondern wir sind jetzt einfach nur und spielen und machen ganz andere Dinge. Aber das hilft mir sehr, dieser gezwungene Switch eigentlich, um zu verstehen, okay, ich bin mehr als nur mein Job. Also das hilft auf jeden Fall rein strukturell schon mal. Und dass ich so Dinge mache, die sehr kurzfristig sind. Also zum Beispiel fliegen wir morgen in den Urlaub. Das haben wir vor 1,5 Wochen erst festgelegt, weil so klar war, irgendwie ist die Batterie leer. Und ich weiß, dass für die Buchpromo brauche ich ganz viel Energie. Und dann haben wir wirklich im Kalender geguckt, wo ist ein kleines Fenster, wo wir, ne, Raum machen können. Und da wir selbstständig sind, geht das dann natürlich, dass wir gesagt haben, dann machen wir es jetzt auch. Egal, ob das rational die beste Entscheidung ist, weil emotional ist es das. Und das sind so Freiräume, wo ich mittlerweile ein bisschen innere Flexibilität habe, zu sagen, ich mache das. Und ansonsten brauche ich einfach auch Zeit für mich. Also ich bin zwar auf der Bühne total extravertiert und wenn ich jemanden gut kenne, dann auch laut und ne, erzähle dann auch viel Quatsch. Aber wenn ich jetzt bei neuen Events bin zum Beispiel, bin ich super introvertiert und schüchtern. Und dann merke ich, ich brauche irgendwie Zeit, wo ich einfach denken kann, wo ich beim Sport bin. Also so die Klassiker zu machen, wo ich ja einfach mal vergesse, was so auf der To-Do-Liste steht.
Mhm, sehr schön. What the work? Ja, du bist ja auf LinkedIn auch sehr offen und sprichst auch über Verletzlichkeit, persönliche Geschichten und natürlich auch generell mentale Gesundheit ist ja auch dein Thema. Gab's da auch schon mal Gegenwind bei dem Thema?
Also ein Shitstorm noch nicht. Ich glaube, vielleicht ist das die Ehrfurcht vor der Psychotherapie oder so. Aber das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Außer ich schreibe übers Muttersein oder diese Kombi aus Arbeit, Mutter. Genau, also da habe ich dann schon die Dieters und Günthers, die zu mir sagen, hey, naja, du könntest ja auch einfach angestellt sein und verheiratet, dann hättest du diesen Stress nicht, dann würde sich ja jemand um dich kümmern oder... Ja, also
das ist
solche
so kommen übergriffig auch, ne, sorry.
Wow. Aber das sind halt so, also das ist der einzige Aspekt, wo dann irgendwie so eine Wut auch entsteht. Also ich weiß noch, dass ich damals geteilt habe, dass ich Mutterschutz habe, was als Selbstständige nicht automatisch der Fall ist. Darum muss man sich vorher kümmern. Und mir war das zum Beispiel nicht klar. Also ich kannte diese Info nicht und habe das dann geteilt und dann kam halt total viel Gegenwind, warum ich jetzt Geld vom Staat nehmen würde. Ich hätte mich ja auch, ne, für einen anderen Karriereweg oder Eheweg entscheiden können. Und ich so dachte, okay, das, also krass, das ist halt die Realität vom Mindset, wo wir sind gesellschaftlich. Und ich finde das dann immer spannend. Also in der Psychotherapie sprechen wir dann auch von diagnostisch wertvoll. Also es ist hilfreich zu verstehen, wo die Welt so steht. Weil in meiner Bubble natürlich alle sagen, hey, ja, cool und ne, Frau und Karriere und auf jeden Fall Mama und so. Aber die Welt da oft noch nicht ist. Das heißt, das ist, scheint so ein Triggerthema zu sein, wo gerade Frauen einfach natürlich noch total viel Bewertung bekommen. Aber wenn ich so ganz klassisch Wissen teile, dann super selten. Und wenn es so um meine persönlichen Geschichten geht, dann schafft das häufig wirklich auch die Nahbarkeit, die ich mir natürlich auch wünsche. Also weil wenn ich zum Beispiel Führungskräften sage, Vorbild sein heißt nicht nur, gesunde Verhaltensweisen vorzuzeigen, sondern auch mehr von sich persönlich zu zeigen, um diese Menschlichkeit irgendwie spürbar zu machen, da muss ich das gefühlt auch selber leben. Das ist zumindest meine Philosophie. Und das funktioniert ganz gut. Also über die Selbstoffenbarung dann auch schnell in die Verletzlichkeit anderer zu kommen.
Mhm. Viele haben ja auch immer Angst, wenn sie bei LinkedIn posten oder noch nicht gepostet haben, dass sie sehr privat werden müssen. Aber das muss ja gar nicht der Fall sein. Also zwischen persönlich und privat darf es ja auch einen Unterschied geben. Also man lernt dich ja als Persönlichkeit kennen. Super viele private Einblicke teilst du aber nicht und es funktioniert ja trotzdem super gut. Und deswegen, ja, also schaut auf jeden Fall mal bei Nora vorbei. Kann ich sehr empfehlen. Und ich habe eben schon angekündigt oder wir haben schon mal drüber gesprochen, dass du ja auch vorher einen anderen Karriereweg hattest und wirklich klassisch auch in der Psychotherapie gearbeitet hast. Du hast ja in stationären und ambulanten Einrichtungen mit traumatisierten Kindern und Frauen gearbeitet. Welche Belastungen sind dir dabei häufig begegnet?
Also erstmal ist das, glaube ich, eine ganz prägende Zeit gewesen, weil ich am anderen Ende des Spektrums von mentaler Gesundheit gearbeitet habe. Also nicht nur mit psychischen Erkrankungen, sondern mit den schwersten Kombinationen, die man sich vorstellen kann. Und das ganz viel mit mir gemacht hat, also ganz viel Demut vor allen Dingen ausgelöst hat, diesen Frauen gegenüber und den Kindern sowieso. Die waren zwischen 4 und 12 und eben sexuell traumatisiert und durften nicht mehr nach Hause, weil es eben nicht sicher war. Und das hat einen ganz anderen Blick, gesellschaftlichen Blick in mir ausgelöst und eine ganz andere Demut Menschen gegenüber, die man schnell abwerten kann, schnell eine Kategorie irgendwie sortieren kann, weil ich habe eben mit Frauen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung gearbeitet, die sehr viel Stigma erfahren und habe eine ganz andere Haltung innerlich. Also dieser Mut und dieser Überlebenswille, das war einfach wirklich beeindruckend. Die Belastungen, die ich immer wieder gesehen habe, ist, dass Trauma eben nicht nur das ist, was passiert, sondern vor allen Dingen das, was nicht passiert. Also was immer wieder entstanden oder was ich immer wieder gesehen habe, ist, dass häufig gar nicht nur diese Täter-Opfer-Beziehung das Problem war, sondern alle, die zugeguckt haben und nichts gemacht haben. Also die Mama, die es wusste und sich nicht getrennt hat, sich nicht schützend vor dich gestellt hat. Und das ist was ich heute in die Arbeitswelt mitgenommen habe. Also das ist wirklich so ein Zitat, was ich immer wieder nutze, nämlich Kultur ist nicht nur das, was passiert, sondern auch das, was nicht. Also was lassen wir fallen? Wo reagieren wir nicht drauf? Wo setzen wir keine Grenze? Was planen wir nicht ein? Ne? Zum Beispiel Zeit, um sich emotionaler kennenzulernen und dann auch Belastungen teilen zu können. Also, dass dieses, was nicht passiert, häufig einen ganz schweren Einfluss darauf hat, wie es uns geht. Das ist etwas, was ich heute mitgenommen habe, natürlich in deutlich leichtfüßiger Variante als in der Zeit. Und was ich auch festgestellt habe, ist, dass manchmal eine Person im Leben ein maximaler Page-Turner sein kann. Also, dass so ein Kind, wenn es einmal auf eine gesunde, liebevolle Beziehung trifft, dass das unglaublich viel verändern kann in deren gesamten Lebensweg. Na, also diese Beziehung zur Therapeutin dann zum Beispiel oder zu einem Sozialarbeiter oder jemand, der einfach mehr in dir sieht und sagt, ich nehme dich, wie du bist und ich glaube, dahinter steckt mehr, als du gerade selber siehst. Und ich glaube, das trifft auf Karriere genauso zu. Also Menschen, ne, die schon mal einen Mentor hatten, eine Mentorin hatten oder jemand, der gesagt hat, da ist mehr in dir, als was du dir selbst zutraust und dich weiterdenkt. Das kann so eine krasse Veränderung im Leben sein. Und das sind so Dinge, die ich mitgenommen habe, glaube ich. Und vor allen Dingen so dieses...
You've finally broken loose from work. 3 friends, 1 tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call. Because real protection means showing up. Even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at cinfin.com.
Rauszukommen aus der Bewertung dessen, was ich sehe und was mich abschränkt, rein in die Neugierde. So, erzähl mir deine Geschichte und lass mich Teil sein. Und plötzlich verändert sich mein Blick, nicht nur auf dich, sondern auch auf das, was ich eigentlich noch mit verändern möchte, um dafür zu sorgen, dass weniger Menschen diese Klippe runterfallen.
Das ist total interessant, auch das Ende, was du gerade sagst, weil ich habe damals bei Miss Germany mitgemacht und da geht es ja nicht mehr um Schönheitswettbewerb, sondern mehr um die Themen, die man hat. Mein Thema war obviously New Work, aber es gab ganz viele Frauen, die natürlich auch noch andere Themen hatten, unter anderem Lena Jensen, die über Kindesmissbrauch gesprochen hat, weil sie selbst als Kind missbraucht wurde, das auch sehr öffentlich teilt bei Social Media und sofort kommen dann auf die Bewertungen, warum hat deine Mama dich nicht geschützt und bla bla bla, also es ist ganz viel, was ihr da auch an Gegenwind entgegenkommt. Aber sie teilt das sehr, sehr offen und das hat mich dann auch nochmal sehr bewegt, weil klar kommt dann auch so eine gewisse Neugierde, bei mir. Also ich bin auch ein sehr neugieriger Mensch, aber das ist nicht selbstverständlich. Ja. Viele stecken dich dann sofort in eine Schublade oder so. Und ich finde es auch schön, dass du diese Brücke schlägst zwischen dem, was du damals in diesem Bereich gelernt hast, wo man erstmal nicht denken könnte, dass man das vielleicht auf die Arbeitswelt münzen kann. Aber es ist mit dem Trauma oder mit dem, was in Organisationen nicht passiert, oftmals schlimmer als das, was wirklich passiert. Weil Stillschweigen können wir nicht mehr gebrauchen. Also wir müssen schon laut werden, muss man schon sagen.
Ja, und ich glaube, also das ist natürlich ein sehr besonderes Thema, sexueller Missbrauch, aber auch da zu verstehen, dass durchschnittlich in jedem Klassenzimmer ein Kind sitzt, was betroffen ist, bedeutet halt einfach, dass wir alle eine Verantwortung haben, da wachsamer zu sein. Genau, also das war, glaube ich, so ein großes Learning. Und wie du sagst, wenn man das auf die Arbeitswelt überträgt, dann geht es wirklich darum, welchen Anteil habe ich vielleicht auch, ne, wo ich nicht reagiere, wo ich das einfach so an mir vorbeirutschen lasse. Ne? Und das können so kleine Minisituationen sein, wie ne, du fällst irgendwie nach einem Meeting, seufzt in den Stuhl, wirkst total gestresst und aufgewühlt und ich ignoriere das und frag dich halt nicht, hey Kira, brauchst du was? Wollen wir mal kurz ne, eine Runde Kaffee trinken gehen oder so? Sondern bin so in meinem eigenen Stiefel. Wir verpassen so unglaublich viele Momente von Verbindung und generell auch Support. Und ich glaube, darum geht es in meinem Buch zum Beispiel ganz viel, dass wir eben diese kleinen Gespräche brauchen, wenn wir irgendwann die großen haben wollen, ne? Wo es dann komplexer wird, wo wir vielleicht Konflikte aufarbeiten oder wo es um die tiefe Belastung geht. Das braucht ganz viel Vorarbeit. Und ich glaube, da können wir alle ein bisschen sensibler sein, wo wir Teil werden, statt einfach nur Teil der Stille zu werden.
Ja, das wurde ich jetzt auch auf dem Panel gefragt auf der OMR, wo ich über mentale Gesundheit gesprochen habe und meine eigenen Erfahrungen mit meiner Depression. Und da war dann auch so die Frage, ja, was kann denn jeder tun, jede Person in der Arbeitswelt? Und dann habe ich gesagt, ja, es muss ja nicht nur Arbeit sein, sondern Arbeit und Gesellschaft darf zusammen sein. Und wir dürfen alle ein bisschen ehrlicher werden mit uns selbst, aber vielleicht auch mit unseren Mitmenschen und, wie du sagst, Vorbilder sein. Also indem man selbst über dieses Thema spricht, öffnet man für sich selber, aber auch für andere Menschen ganz andere Türen. Und also ich finde, das schon sollte einfach auch nicht mehr als mutig gekennzeichnet werden, darüber zu sprechen. Weil es ist immer, wahrscheinlich, wenn du postest oder wenn wir posten über mentale Gesundheit, dann ist es immer noch, oh, wie mutig, dass du das teilst. Aber es sollte eigentlich nicht mehr mutig sein, finde ich.
Total. Und es war tatsächlich auch im Prozess vom Buch total schwer, Menschen in Führung zu finden, die ihre Geschichte teilen. Es war sehr einfach, Menschen in der Selbstständigkeit zu finden, die ihre Geschichte teilen. Vor allen Dingen Menschen, die schon drüber hinweg sind, weil das kennen wir mittlerweile, ne? So die geframte Heldengeschichte. Ich hab's, hier sind meine 5 Learnings, so, ne? Das gebe ich jetzt weiter. Aber dass jemand in dem Moment sagt, bei mir geht gerade Arsch auf Grundeis, ich weiß es auch gerade nicht, aber ich teile das jetzt trotzdem schon mal, das passiert fast gar nicht. Ne? Mhm. Also insbesondere nicht von Menschen in mächtigen Positionen. Und
ja, weil es oft noch mit Schwäche gleichgesetzt
total.
Wird, obwohl es gar keine Schwäche ist.
Ja, und auch wirklich negative Konsequenzen hat, das muss man einfach dazu sagen. Ne? Also die Diskriminierung ist hoch, auch die vielleicht dann Strafen in Häkchen, die ich dann zwischenmenschlich spüre in der Organisation, sind hoch. Also es ist vollkommen legitim, es nicht zu teilen. Und gleichzeitig ist das natürlich die Frage, wo bewegt uns das hin langfristig? Vor allen Dingen, wenn zum Beispiel Führungskräfte ne, keinerlei persönliche Facetten von sich preisgeben aus Angst. Ne, weil wir haben immer dieses Bild, Führungskräfte müssen durchsetzungsstark und charismatisch und klarköpfig sein. Ne, so, und die müssen uns Sicherheit geben. Aber dass sie eben auch eine verletzliche, eine ängstliche, eine unsichere Seite haben, das würde es eigentlich runter machen, das Bild. Und das fehlt total. Und ich glaube, wie du sagst, da kann jeder einen eigenen Anteil zu beitragen. Also zum einen selber ein bisschen mehr Verletzlichkeit zeigen, ohne sich emotional nackt machen zu müssen. Und zum anderen auch den eigenen Anteil reflektieren. Also wo bewerte ich auch? Weil ich bin Psychotherapeutin, ich habe die gesamte Ausbildung genossen, aber auch ich laufe über das Kottbusser Tor ne, dort und denke manchmal, ach, ne, also wenn ich all das Verhalten sehe oder wenn ich mit meinem Sohn bin, dass ich Angst habe, wenn jemand kommt, der ne, irgendwie gerade drogeninduziert ist, ne, dass ich so denke, okay, ich habe auch Bewertungen in dem Moment, die Angst in mir auslösen. Und es macht jetzt es wäre überhaupt nicht hilfreich, das zu ignorieren und zu sagen, nee, Bias habe ich nicht, du gar keinen Stress, sondern zu sagen, ja, ich denke das. Warum denke ich das? Ist das legitim? Ist das fair? Ist das hilfreich? Und dann damit zu arbeiten. Aber die Arbeit machen die wenigsten von uns
leider, ja.
Reflektiert.
Vielleicht dürfen wir heute mit dieser Folge ein bisschen bewegen, diese Arbeit zu machen. Das wäre ja ganz schön.
Ja.
Und apropos Arbeit in diesem Thema, du hast ja mit deinem Partner jetzt gegründet und auch Papa eures Kindes, Johnny Kamara. Ihr habt Between People gegründet und zusammen leben und arbeiten stelle ich mir, glaube ich, sehr herausfordernd vor. Das berichten jedenfalls viele andere. Wie achtet ihr da auf eure mentale Gesundheit? Welche Herausforderungen gab es bisher schon bei der Gründung oder wo merkst du so, oh, da müssen wir drauf aufpassen?
Also ich glaube, erstmal war das ein langer Prozess zu überlegen, machen wir das wirklich? Weil natürlich, ne, zum einen verbringst du unglaublich viel Zeit, du bist auf allen Ebenen in der Verantwortung irgendwie verwoben und das kann natürlich auch zu Konflikten führen. Und wir haben dann irgendwie schnell gemerkt, okay, wir haben halt keine normalen Teamspannungen. Es gibt nur alles ist gut oder wir streiten uns. Weil man sich halt so gut kennt, ne? Und natürlich dann auch weiß, ja, mach das schon wieder und das ist genauso wie zu Hause. Und das so ein bisschen zu trennen ist total wichtig. Und tatsächlich, dass wir klare Meetings haben. Mhm. Weil wir arbeiten noch zumindest von zu Hause, das Ziel ist schon irgendwann ein Büro zu haben. Aber das heißt natürlich, es ist total einfach so im Vorbeigehen mal kurz über die Steuer zu sprechen abends um 19 Uhr, präferiert bei Johnny. So dann zu sagen, nein, dieses Wort will ich einfach nicht hören nach 15 Uhr, weil dann rattert mein Kopf, dann kann ich nicht schlafen, das möchte ich nicht. Also so ein paar Triggerpunkte zu identifizieren und dafür spezifische Lösungen zu finden. Weil wir sind einfach Eltern von einem kleinen Kind. Natürlich sprechen wir auch mal auf der Seitenlinie am Spielplatz über irgendwas Berufliches. Anders würden wir unseren Alltag nicht gemanagt bekommen. Aber das ganz klar ist, kurzer Check-in, es ist okay, wenn wir kurz was Berufliches besprechen, ja oder nein, und dann die Grenze zu akzeptieren und jedem auch so seinen Freiraum zu geben in den Aufgaben. Also bei uns ist es schon im Moment vor allen Dingen so, ich bin die Außenministerin, Johnny ist der Innenminister, ne? Der kümmert sich viel um Background und durch diese Aufgabenteilung mischen wir uns nicht so viel ein beim anderen. Das ist ganz gut. Das hilft auf jeden
Fall.
Teilt
ihr das auch zeitlich ein? Also ist er zum Beispiel eher der Morgenmensch und du eher abends aktiv oder andersrum oder arbeitet ihr wirklich zeitgleich und habt dann auch Zeit für euer Kind zum Beispiel, wenn es aus der Kita kommt?
Ja,
zeitgleich.
Wir haben keine langen Tage. Mhm. Also okay, es ist cool. Total selten, aber wir haben keine langen Tage und wir holen das Kind oft zusammen von der Kita ab und dann sagen immer, hey, habt ihr nichts zu tun, weil alle anderen sich das so aufteilen. Wäre vielleicht bei uns auch smart, aber irgendwie hat sich das so eingependelt, dass, hab ich ja am Anfang gesagt, Familienzeit meist auch heißt zu dritt, außer jemand reist oder Johnny arbeitet viel im amerikanischen Raum. Das heißt, manchmal muss der einfach dann nachmittags was machen, weil morgens gar nichts los ist. Alle schlafen noch. Aber wir versuchen schon zeitgleich zu arbeiten. Und ja, da, aber wir finden das noch raus. Das ist jetzt ein bisschen über ein Jahr, das wir gegründet haben. Und was natürlich wichtig ist, immer die Erwartungen zu spiegeln. Also zum Beispiel in dem Jahr, letztes Jahr, als ich das Buch geschrieben habe, war ich halt nicht so gut in der Lage, viel an Organisationsaufbau zu arbeiten. Wir haben halt die Jobs gemacht, ne? Wir haben die Webseite gebaut, ich habe das Buch geschrieben. Aber jetzt so krass strategisch weiterzudenken, hatte ich einfach keine Kapazität für. Und das dann auch zusammen auszuhandeln. Ne? Ist das okay? Zu welchem Grad ist das okay? Was ist die Erwartung? Ist super wichtig, weil du bist am Ende halt auch Co-Founder und da sind die Erwartungen anders als für die Partnerin. Und das mussten wir so ein bisschen uns zusammen ruckeln. Aber jetzt gerade ist es richtig gut.
Spannend, richtig schön. Danke fürs offene Teilen.
Ach so, vielleicht noch ganz wichtig, ja. Wenn einer irgendwann keine Lust mehr hat und was anderes werden will, weil Johnny ist genauso wie ich alle 7 Jahre, dann ist das total okay. Also das war sozusagen die Gründungsbedingung. Wenn er sagt, ich möchte Schauspieler werden, dann do your thing. Dann kann ich mich entscheiden, was mache ich. Aber das war ganz wichtig, dass es da keine Enttäuschungen gibt.
Ja, also vorher so Rahmenbedingungen festlegen. Ne? Mhm. Also sowohl für die Partnerschaft, für die Elternschaft, für die Co-Founderschaft. Also sind ja schon Bereiche, die man vielleicht vorher mal abstecken sollte und sollte auf jeden Fall vorher drüber sprechen, so was einem wichtig ist.
Back to Business.
Ja, und jetzt sprechen wir immer über das Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz, unser Thema der heutigen Folge natürlich auch. Thema Corporate Health ist ja vielen scheinbar vielleicht wichtig, weil es ein bisschen mit Employer Branding zu tun hat. Aber was sind so die häufigsten Stolpersteine, wenn man wirklich merkt, so das ist, wollen wir jetzt im Unternehmen vorantreiben?
Puh, da gibt's viele. Ich glaube, die erste große Hürde ist, dass die Bereitschaft, nach innen zu gucken, relativ gering ist. Also im Sinne von, viele Organisationen kaufen Gesundheit gerade noch extern ein. Also durch ein ERP, ein Employee Assistance Programm, wo ich Coaching wahrnehmen kann, durch irgendwelche Workshops, durch irgendwelche Apps und so weiter. Und das ist super gut, wichtig, tolle Benefits, gar keine Frage. Aber es verändert natürlich überhaupt nichts an der Kultur, die im Zweifel Stress, Konflikte und so weiter fördert. Und das ist so ein bisschen das, wo ich versuche, mit Organisationen drüber zu sprechen, ist, wenn ich Workshops gebe, denen nicht nur 15 Hacks zu geben, sondern auch zu verstehen, sind die Hacks überhaupt realistisch? Also darf man bei euch um 18 Uhr nicht mehr E-Mails beantworten? Wirklich, wenn man Karriere machen will oder nicht? Also das zu challengen und auch zu fragen, okay, wo tragt ihr denn zur Ungesundheit eurer Mitarbeitenden bei? Und wo profitiert ihr auch davon? Weil man muss sagen, klar, wenn Leute entgrenzt arbeiten, kurzfristig ist das super. Ne? Die Projekte werden gemacht. Ich kriege sozusagen mehr für mein Geld, weil die Leute viele Überstunden machen. Aber was ist die langfristige Konsequenz davon? Und da so ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen, da gibt's noch oft Berührungsängste, weil das natürlich mit größeren Kulturtransformationsthemen zusammenhängt, als man vielleicht gerade Kapazität hat, bereit ist, Budget hat. Das ist eine große Hürde.
Hast du das Gefühl, ja, sie sind dann wirklich offen dafür, weil es ist ja auch so, also wenn ich in Unternehmen Vorträge halte zu dem Thema New Work oder generell, was dahinter steckt, denken ja erstmal die meisten, es ist Homeoffice und 4-Tage-Woche. So, dann wird damit aufgeklärt und dann ist gut. Und dann ist aber auch die Frage, wie kann man es mehr umsetzen? Und dann wird ja oft nach einer Blaupause gesucht und gefragt so, ja, aber wo können wir denn anfangen? Und ist das denn jetzt New Work oder ist das New Work? Und wie viel, wann ist das zu Ende? Wann haben wir New Work umgesetzt? Und gibt es ja nicht. So, und das ist ja bei mentaler Gesundheit am Arbeitsplatz genauso. Aber hast du das Gefühl, danach passiert wirklich was oder ist es meistens eher so Awareness?
Also ich versuche ja vor allen Dingen mit Führungskräften zu arbeiten, weil ich glaube, dass die einfach ein super cooler Multiplikator sind, die sowohl individuell auf die Gesundheit ihrer Teammitglieder achten können, als auch auf ihre eigene, was die Teamkultur komplett verändert, auch die Teamkultur prägen können, unabhängig davon, ob die Organisation zu 100% dahinter steht. Also ne, da nochmal zu motivieren, zu sagen, hey, ja, die Organisation geht da lang. Und natürlich seid ihr dadurch krass auch beeinflusst und eingeschränkt und trotzdem könnt ihr im Team relativ viel bewegen, was das zumindest abfangen kann. Und sie als Sprachrohr nach oben zu etablieren. Also zu sagen, wenn ihr Dinge seht, Muster, zu sagen, hey, die KPIs klingen super für ein Team von 10, wir sind aber nur 5. Wie soll es funktionieren? Und das zumindest immer wieder anzusprechen, da sehe ich eben vor allen Dingen großen Veränderungseffekt. Leider habe ich noch selten echten Zugang zu C-Level, also bei den großen Corporates vor allen Dingen, also bei den kleinen klar, aber bei den großen Corporates ist es sehr schwer. Und das zeigen zum Beispiel auch die Zahlen, dass nur in einem von 10 Vorständen das Thema überhaupt einer Person gehört. Na, das heißt, es gehört HR. HR ist oft wirklich One-Woman-Show, wie auch immer, One-Man-One-Woman-Show, die auch noch 12 andere Themen haben, von Mental Health auch nicht die Ahnung haben, die sie vielleicht bräuchten, um das strategisch zu denken und in der totalen Überforderung landen. Und da zu sagen, wie kriegen wir das nach oben in der Verantwortung und vielleicht nicht nur im Buy-in, so ja, macht ihr mal, hier ist ein bisschen Budget, sondern im Ownership, das Thema gehört mir und ich werde auch daran bemessen als Vorstand, ob wir da Fortschritte machen oder nicht. Das ist so ein bisschen mein Wunschbild eigentlich für die Zukunft, weil ich glaube, dann haben wir eben eine Chance, Gesundheit strategischer zu denken, den Impact zu sehen und dadurch wirklich eine gesunde Kultur zu bauen, die nachhaltig denkt. Und ich habe dann immer wieder das Veto, ja, aber Gesundheit ist halt nicht unser Job, also damit verdienen wir unser Geld nicht. Und dann denke ich immer, ja, das stimmt. Also euer Ziel ist nicht Gesundheit, euer Ziel ist eine Kultur, in der Gesundheit unumgänglich wird.
Sehr schönes Zitat.
Weißt du, was ich meine? So ein bisschen total. So dieses, natürlich geht es nicht darum, dass ihr jeden Tag Gesundheit predigt. Oh, ne, so, ihr habt tausend andere Sachen. Logisch. Aber wie können wir eine Kultur bauen, in der Gesundheit einfach Teil ist, weil wir miteinander sprechen, weil wir uns vertrauen, weil wir uns Feedback geben, weil alles, was ein Work ist, ist auch Mental Health, ne? Flexibilität, Sinn und so weiter. Also es geht nicht nur um Stress und Burnout, es geht um so viel mehr. Und da zu verstehen, okay, das ist wichtig, das würde ich gerne weiter oben ansiedeln. Und dafür setze ich mich ein, aber das ist einer der größten Hürden, wirklich Budgets zu bekommen, die relevant groß sind, um über die App hinauszugehen.
Ja, ich habe manchmal das Gefühl, all das, was mit neuer Arbeit zu tun hat, wird so in HR verordnet. Mhm. Und es ist so schade, weil HR hat natürlich auch schon sehr viel andere Dinge zu tun. Mhm. Und Mental Health oder die Entwicklung unserer Arbeitswelt hat auch was mit IT zu tun, hat was mit anderen Abteilungen im Unternehmen zu tun und besonders auch, wie du sagst, C-Level. Weil es bringt nichts, wenn das C-Level entscheidet, ja, macht jetzt mal Mental Health Workshops mit Nora irgendwo da unten, aber ich ziehe mich dort komplett raus, weil das ist nicht der Sinn der Sache. Und ich glaube, da fehlt auch manchmal wirklich dieses Commitment zu sagen, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema und es ist nicht nur die Führungskräfteebene und die Mitarbeitenden, sondern auch wir oben, wir im C-Level, weil das sind die Vorbilder, die wir brauchen.
Ja. Total. Und dann kommt eben häufig auch dieses Argument von Messbarkeit, also Return on Investment.
Ja, KPI ist ganz
genau.
Wichtig.
Genau. Und ja, da ist es so, da habe ich so zwei Herzen in der Brust. Das eine ist, man kann wirklich viel messen. Also ne, zum einen, also vor allen Dingen über eine längere Zeit. Es gibt so kurzfristige Effekte, gibt es selten, die wirklich nachhaltig sind. Aber über längere Zeit können wir natürlich Dinge messen, die wir eh messen, wie Zufriedenheit, Stressbelastung, Retention und so weiter. Aber da liebe ich auch das Zitat von Gary Vee, der gesagt hat, ja, was ist denn der Return on Investment deiner Mutter? Also es gibt Dinge, die kannst du auch nicht messen, die fühlst du einfach. Ne? Und das ist für mich eben, Kultur ist vor allen Dingen ja auch, was du fühlst. Du kommst in den Raum und das ist halt da oder nicht. Das Vertrauen, die Möglichkeit und zu verstehen, das ist wichtig. Und das ist auch, Kultur ist einfach auch das Immunsystem der Organisation. Also je nachdem, wie die Kultur, wie stark die ist, so umso besser können wir eben auch Krisen überwinden, umso besser kommen wir damit klar, wenn jemand im Team wegbricht und so weiter. Und die müssen wir kontinuierlich stärken, auch wenn das sich nicht sofort in dem neuen fetten Projekt und im Umsatz widerspiegelt. Und trotzdem hat es einen riesengroßen Return on Interpersonal Dynamics vielleicht, der wertvoll ist.
Ja, und wenn man KPIs braucht, dann hilft es ja auch schon zu verstehen, dass die Mitarbeitenden zufriedener werden. Zufriedene Mitarbeiter sind laut Gallup ja auch weitaus profitabler fürs Unternehmen und bleiben auch länger beim Unternehmen. Und es ist auf jeden Fall kostengünstiger, bestehende Mitarbeitende zu halten, als neue zu gewinnen. Also es gibt schon ein paar KPIs auf jeden Fall.
Auf jeden Fall,
aber es sind nicht so diese direkten mit Einnahmen verbundenen KPIs.
Ich glaub, wobei es dafür auch Hinweise gibt. Es gibt zum Beispiel das Studie von Josh Berson. Also ich habe so ein bisschen Business Case auch im Buch, ne, auf zwei Seiten zusammengefasst. Aber zu sagen, hey, Firmen, die investieren und die wirklich eine gesunde Kultur denken, dabei geht es jetzt nicht um die Benefits, sondern eine gesunde Kultur denken, 220% wahrscheinlicher ihre finanziellen Ziele erreichen. Ne? Oder auch die Aktienreturns deutlich höher sind. Also es gibt auch finanzielle, monetäre Werte, die man sieht, aber man muss sich halt damit beschäftigen und verstehen, dass das einen riesen Einfluss hat.
Und du hast es gerade schon gesagt, in deinem Buch gibt es auch viel zu dem Thema. Mhm. Dein Buch Mental Health at Work erscheint ja jetzt bald. Und ja. Was war dein Antrieb dafür und was dürfen wir erwarten?
Antrieb, also um ehrlich zu sein, das Exposé gibt es schon seit 4 Jahren.
Wow.
Das hat sich natürlich nochmal ein bisschen verändert. Aber ich glaube, abgehalten damals hat mich Selbstwert, also habe ich genug zu sagen, wer bin ich eigentlich? Das brauchte ein bisschen Zeit und dann bin ich schwanger geworden und dann gab es andere Themen, die oben lagen. Aber ich wollte schon immer das Thema weiter in die Welt bringen, weil das einfach meine Mission ist. Ich kann noch nicht aufhören, über das Thema zu reden, auch wenn es alle langweilt, aber für mich ist einfach mein Thema. Und natürlich auch zu merken, okay, da ist jetzt gerade Bewegung drin, aber es gibt unglaublich wenig Literatur, die vielleicht das auch modern denkt. Es gibt natürlich ganz viel zum Arbeitsschutz und betriebliches Gesundheitsmanagement und HR, aber das nochmal so zusammengefasst auf eine menschliche Art und Weise, das war mir wichtig. Und ich schreibe einfach für mein Leben gern. Also es gab auch ein egoistisches, hallo, ich will schreiben und dafür Zeit in meinem Kalender haben dürfen. auch das gab's natürlich. Und für mich war das echt, ich weiß nicht, wie es dir ging im Buchprozess, aber wirklich eine der krassesten Therapien, die ich bisher gemacht habe.
Es ist ja auch sowas, was für immer bleibt. Also es ist kein LinkedIn-Post, der morgen wieder der so egal ist, so ungefähr. Sondern es bleibt einfach für immer. Also mein Buch ist ja jetzt schon, haben wir einjährigen Geburtstag gefeiert,
ja,
habe ich
eine
Party
schön
in Hamburg gemacht mit meinen Freundinnen. Aber ja, es ist schon was sehr Bezeichnendes und so. Also ich bin so gespannt auf dein Buch. Ich freue mich. Also ich habe jetzt schon einen Einblick bekommen, aber das dann auch wirklich in der Hand zu halten, das ist schon krass, oder?
Freust du
dich? Hast du es schon?
Nee, ich hab's noch nicht. Nee, es ist noch im Druck. Genau, also auf den Moment freue ich mich mega. Und auch sowas wie eine Buchpremiere. Ich habe dann reflektiert, ich habe noch nie einen Erfolg, einen beruflichen Erfolg gefeiert.
Ja. Ja,
also, dass ich Leute einlade und sage, guck mal, was ich gemacht habe. Habe ich noch nie gemacht. Also, meine Bachelorparty ist damals ins Wasser gefallen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Master gab es auch nicht so richtiges. Ich weiß nicht. Und irgendwie ist das dann immer so, hups, okay, geschafft, zack, weiter. Und das, da freue ich mich drauf. Ist auch ein bisschen cringe. Also dann, ne, sozusagen, guck mal, was ich gemacht habe, ist halt nicht so mein Ding. Aber
dadurch, dass du ja nicht die Erste bist mit einer Buchparty, glaube ich, jetzt dann wieder.
Aber eigentlich ist es auch total schön zu sagen, ja klar, da ist total viel Liebe reingeflossen. Und ach, ich weiß nicht, so dieser Blick hinter die Kulissen in die Verlagswelt fand ich echt auch überraschend und erschreckend, also wie viel Arbeit Autorinnen leisten und das eigentlich total unsichtbar bleibt. Ja, also es war ein sehr demütigender, im positiven Prozess und ich musste sehr viele Selbstzweifel überwinden, aber auch das war cool. Also zu merken, ja, wenn du was schwarz auf weiß hast, was da auf Papier liegen bleibt, ist der Anspruch auch nochmal ein anderer.
Ja, total, auf jeden Fall. Und man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, aber ist doch irgendwann vielleicht nicht mehr aktuell.
Ja.
Aber ich glaube, dieses Thema wird sich leider nicht so schnell entwickeln, wie wir es uns wünschen würden. Deswegen.
Aber ich habe das tatsächlich, also in der Danksagung, auch geschrieben an meinen Sohn, der 2 ist. Und ich habe geschrieben sowas nach dem Motto, wenn du das irgendwann liest, hoffe ich, dass das alles wirklich Quatsch von gestern ist. Also dass das alles einfach Themen sind, wo du denkst, hä, total unnötig, dieses Buch. Weil das würde dafür sprechen, dass wir deutlich weitergekommen sind in den nächsten 15 Jahren.
Ja. Und ein kleiner Einblick, den können wir jetzt schon mal geben. Du gehst nämlich im Buch auch auf die unterschiedlichen Generationen ein und betonst, wie wichtig es ist, ihre vielfältigen Bedürfnisse miteinander in Einklang zu bringen. Hast du da konkrete Praxisbeispiele, bei denen dies bereits erfolgreich gelungen ist?
Also eine Organisation, die das schon richtig gut macht, habe ich nicht. Falls es da draußen eine gibt, meldet euch gerne, ja, weil gerne. Cases immer gerne. Aber es ist ja auch immer schwer zu sagen, was man jetzt im Internet findet, was davon ist lebendig, tatsächlich spürbar bei der Mitarbeiterschaft angekommen. Aber gestern hatte ich zum Beispiel dazu einen Workshop zum Thema Generation, Regeneration, wo ich nicht nur Input gegeben habe, sondern zwei Menschen aus der Organisation dabei hatte, jemand aus der Babyboomer-Generation und jemand von Gen Z, und wir die Mythen besprochen haben, auch mit dem gesamten Workshop-Raum. Das heißt, 100 Menschen haben diskutiert und ihre eigenen Geschichten geteilt, und das war großartig, weil das ist das, was wir brauchen, dieses Einander verstehen und zu sagen, hey, Mythos, Generation Z sind Schneeflocken, die können nichts mehr ab. Was sagt ihr dazu? Und dann zu merken, manche denken das, manche nicht. Manche setzen das in den Kontext und sagen, ja, wir sind vor einer Generation Krise. Wir verstehen mal deren Lebensperspektive. Und genauso verstehen wir, warum es zum Beispiel Babyboomern nicht gelingt oder nicht so gut gelingt, Emotionen zu teilen, Grenzen zu setzen, weil sie einfach ganz anders sozialisiert sind. Und plötzlich entsteht so eine Stille im Raum, die nicht nur demütig ist, sondern auch einfach ganz viel Respekt hat davor, dass die jeweiligen Positionen so denken, wie sie denken.
Ja, so viele Aha-Momente wahrscheinlich.
Ja, ne? Und dann nicht mehr so, oh, okay, Boomer.
Kannst du einen Einblick geben? Also was denken die Generationen?
Also eine Dame hat dann geteilt, dass sie einen Sohn hat, der Gen Z ist und sich so denkt, ja krass, ne? Also der lässt sich halt krank schreiben, wenn er Schnupfen hat oder Husten hat. Ne? Dann sagt er, okay, ich will nicht noch kränker werden und ich will niemanden anstecken, ich gehe nicht zur Arbeit. Und sie so meinte, naja, wir sind halt mit Kopf unterm Arm, sind wir noch zur Arbeit gegangen. So, weil wir aber auch 30 Jahre Jobunsicherheit hatten und immer Angst hatten, unseren Job zu verlieren. Und dass sie eigentlich Hochachtung hat vor ihrem Sohn. Also zu sagen, dieser Perspektivwechsel, nur weil wir jetzt anders gelernt haben, heißt es nicht, dass das Neue schlechter ist, ist super wichtig. Oder jemand anderes hat dann geteilt, dass die Azubis einfach auch mit deutlich weniger Skills starten, also deutlich weniger handwerklich begabt sind, weil sie das nicht gelernt haben. Und sich auch immer wieder vor Augen zu führen, wir als Gen X oder Babyboomer, wir haben diese Kids auch erzogen. Ja, und jetzt müssen wir mit den Konsequenzen leben, absolut, was das bedeutet. Und das ist nicht per se negativ. Auch diese Welle nach Therapie zum Beispiel, ne, oder offener mit den Emotionen umzugehen, ist für uns alle hilfreich, Arbeit gesünder zu denken. Aber es macht es jetzt erstmal kompliziert, weil wir diese Brücken noch nicht gebaut haben. Und alleine so einen Ort zu haben, das war wirklich nur eine Stunde, aber das hat so viel im Mindset verändert. Ich hatte so oft Gänsehaut, weil ich dachte, ich muss gar nichts mehr sagen. Ihr macht das schon. So, weil die Erfahrung ist im Raum. Und ich glaube, das ist wichtig. Und deswegen ja auch immer so diese Idee von Reverse Mentoring ist wichtig. Aber auch ganz konkret im kleinen Team zu sagen, lasst uns doch mal darüber sprechen, was unser Blick auf mentale Gesundheit in Kombination mit Arbeit ist, was unsere eigentlichen Erwartungen sind und wie wir die übereinander legen. Also nicht zu sagen, ihr habt recht, wir liegen falsch, sondern im Buch gibt es zum Beispiel einen kleinen Workshop dazu, wie wir zum Beispiel unseren Grad von Verletzlichkeit bestimmen als Team. Wie viel wollen wir wissen voneinander, apropos privat versus persönlich versus professionell. Und das kann man auch anwenden auf mentale Gesundheit. Also wie wichtig darf es uns sein, was sind die Grenzen und wann müsst ihr Jungen vielleicht auch lernen, um im Stereotyp zu bleiben, Arschbacken zusammen und durch. Es gibt Phasen, da müssen wir härter arbeiten, aber was wir von euch lernen, ist, dass wir danach eine Pause machen, reflektieren, regenerieren und dann wieder in den Stress gehen. Also nur zu verstehen, vielleicht kann man das auch kombinieren, aber das braucht halt proaktives Hinsetzen, Sprechen und gemeinsam ein Maß finden, was für alle, sagen wir mal, agreeable ist, also wo alle zustimmen können, auch wenn sie es selbst persönlich vielleicht sich noch anders wünschen würden.
Und auch eine gewisse Offenheit für die verschiedenen Menschen, Altersgruppen. Weil was ja oft passiert ist, dass die Älteren denken, die Jungen wollen nicht arbeiten und die Jungen denken, ja, die Älteren, die haben ja eh kein Know-how in der Digitalisierung, ich kann das eh besser als alle. Habe ich mich damals auch nicht von ausgenommen, ehrlich gesagt. Aber da so ein bisschen mit Vorurteilen aufzuräumen, das Schubladendenken mal hinter sich zu lassen, haben wir zum Beispiel auch, ich habe eine Studie rausgebracht, was sich Berufseinsteigende wünschen, mit Apinio zusammen, und da haben wir auch rausgefunden, dass junge Menschen sich auch ganz viel Sicherheit wünschen, was Jobsicherheit angeht oder auch Gehalt und so. Und die Älteren denken ja, na, die wollen ja einfach nur Remote Work machen und von Bali arbeiten. Aber das stimmt ja auch alles nicht, ne? Oder sagen wir so, nicht alles stimmt für alle.
Ja.
So.
Genau, und ich glaube, das ist ja sowieso in diesem ganzen Generationenthema, dass Generationen innerhalb der Generation unterschiedlicher sind als zwischen den Generationen. Und was mir immer wichtig ist, ist zu verstehen, natürlich denke ich mit 60 anders als mit 20. Also mit 60 habe ich andere Verantwortlichkeiten. Ich muss vielleicht noch ein Haus abbezahlen, habe zwei Kinder in der Uni, weiß ich nicht, habe ganz andere Werte, bin vielleicht sozusagen konservativer. Ich merke das bei mir, ne? Also dass ich wohne in Berlin auf dem Cottbusser Damm. Ich meine, da ist, also wilder geht's fast nicht, ne? Mitten in Neukölln. Und jetzt bin ich Mama und denke manchmal so, oh, will ich das? Ne? Und mit Mitte 20 hätte ich es total gefeiert. Also Dinge verändern sich. Und wenn ich dann aber mit 60 auf die 20-Jährigen gucke und mir denke, warum wollen die das denn alles, muss man sich manchmal zurückerinnern an die eigene Zeit und sagen, natürlich, auch mit 20 war mir mein Leben auch wichtiger als meine Arbeit vielleicht.
Klar, logisch.
Ne? Also so, dass es gar keinen Unterschied gibt, sondern wir das nur vergessen haben. Und andersrum eben auch. Und da in den Austausch zu gehen, ist super gut. Aber ich finde schon auch, was Junge einfach brauchen, ist mehr Wissen im Unternehmertum. Also was bedeutet das, wenn wir alle weniger tun, wenn wir alle ganz viel auf uns achten? Was bedeutet das für das große Ganze? Und funktioniert das? Und wo muss ich manchmal auch raus aus dem Ich ins Wir? Oder wir aus dem Wir raus ins Ergebnis? Weil ohne das Ergebnis gibt's uns alle nicht mehr. Also ne, zu verstehen, wo sind die Zusammenhänge? Und da nehmen wir uns, glaube ich, manchmal zu wenig Zeit, das zu erklären.
Mhm. Ja, sehr guter Punkt. So zum Abschluss der Folge, was würdest du denn raten, was wir alle konkret tun können, damit wir langfristig eine gesundere Arbeitskultur haben?
Bei sich selbst anzufangen, also so dieser Leitsatz, ne? Menschen tun nicht, was wir sagen, Menschen tun, was wir tun. Also zu sagen, wenn ich anfange, vielleicht 15% mehr von mir zu teilen, wenn ich anfange, eine Pause zu machen und sagen, hey Kira, willst du mitkommen? Wenn ich anfange, einzuchecken, ne, zu merken, hey, irgendwie bist du halt so ein bisschen neben der Spur, brauchst du was? Dass da schon ganz viel Macht drin steckt, weil wir uns unbewusst die Erlaubnis im Außen suchen. Ist das jetzt gerade okay, noch einen Kaffee trinken zu gehen? Ist es okay, Nein zu dem Projekt zu sagen? Es ist ja gar nicht immer nur die innere Haltung, sondern die Erlaubnis im Außen. Ich glaube, da ist ein ganz großer Treiber. Und ich finde eben nicht müde zu werden, auf systemische Aspekte aufmerksam zu machen. Im Positiven wie im Negativen. Also zu sagen, wenn ihr seht, dass die Projektpläne immer unrealistisch sind, dann können wir uns hinstellen und meckern. Wir können aber auch sagen, wie es wäre denn, wenn wir es zum Beispiel so strukturieren. Also einen Vorschlag mitbringen und sagen, ich sehe das nicht nur den Missstand und spreche es an, was schon ein großer Schritt ist, sondern ich bringe vielleicht sogar eine Idee mit. Also zu verstehen, dass wir alle Teil dieser Kultur sind und die Kultur mitgestalten, wenn auch vielleicht nur im Mikrokosmos-Team, aber dass wir unglaublich viel bewegen können. Und ich glaube, das ist wichtig.
Richtig schön. Ich möchte eine Sache aus deinem Buch vorlesen. Und zwar steht da, ein erfülltes Leben trägt zu unserem beruflichen Erfolg bei, genauso wie beruflicher Erfolg zu einem erfüllten Leben beiträgt. Und ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. So abschließend. Die allerletzte Frage, die New Work Now typische Frage, kriegst du natürlich auch. Was würdest du der jüngeren Nora raten?
Chill.
Okay, das war die kürzeste Antwort, die wir jemals hatten. Das ist sehr gut.
Ich kann das nicht ausführen in deiner Live-Stunde.
Ich glaube, das haben wir alle verstanden. Und ich glaube, das nehmen wir uns alle mal ein bisschen zu Herzen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Falls ihr euch für das Buch interessiert, packen wir den Link dazu natürlich in die Shownotes. Das kennt ihr von uns. Die Links zu Nora gibt's auch in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr da vorbeischaut. Freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Jede Woche Dienstag gibt's eine neue Folge New Work Now auf die Ohren. Und ich danke dir, dass du hier warst. Hat mich sehr gefreut, war sehr schön. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei der Buchpromo, beim Release und bei der Buchparty.
Danke, bei all dem Cringe, der mich jetzt erwartet. Ja.
Mach's gut, ciao.
Ciao.
Ein Podcast von Funke.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at cinfin.com.